Game Dings. Dings dich rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe von Game Dings. Ja, alle 14 Tage. Heute ist mal wieder Game Dings Zeit und wir haben ein schönes neues Thema für euch rausgesucht. Ein recht umfassendes Thema, ja, umfangreiches Thema, das allgegenwärtig ist heutzutage mittlerweile. Und zwar ist das E-Sport. Und zum ersten Mal haben wir, neben dem Daniel, der natürlich auch dabei ist.
Ja, moin, hi, grüß dich.
Ein Gast dabei, ja, und das ist der liebe Florian Merz, E-Sport-Redakteur bei Sport1.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Ja, sehr schön, freue ich mich sehr, dass es geklappt hat, Florian, wunderbar. Und ja, erzähl doch vielleicht erstmal ganz kurz, wer du bist, was du jetzt genau machst im E-Sport-Bereich. Und ja, ich glaube, das wäre vielleicht ganz nett für die Zuhörer, so ein bisschen Background zu bekommen von dir.
Genau, kann ich gerne machen. Also wie du schon verraten hast, ich heiße Florian Merz. Ich wohne momentan in München und arbeite für Sport1 im Bereich E-Sports. Bin daneben meinem Kollegen Hauke van Göns so hauptverantwortlich für den ganzen E-Sport-Inhalt rund um den Sender Sport1 und auch den neu von uns gegründeten Sender E-Sport. Das ist im Endeffekt ein 24-Stunden-Sender, bei dem 7 Tage die Woche die unterschiedlichsten E-Sports-Formate und auch Turniere, Spiele etc. abgebildet werden. Ja, und da kümmere ich mich um die redaktionelle Verarbeitung, sowohl digital wie auch TV-seitig. Und ja, das ist so im Groben das beschrieben, was ich mache, aber grundsätzlich bin ich eigentlich Journalist.
Okay, interessant. Ja, klasse. Erzähl doch mal vielleicht mit dem Blick, wenn du jetzt mal so 10 Jahre zurückschaust, hättest du dir damals vorstellen können, in dem Bereich wirklich hauptberuflich zu arbeiten, also E-Sport, dass sich das mal so entwickelt, dass es so groß wird?
E-Sports direkt nicht, aber Gaming an sich schon. Also ich habe immer schon, seit meinem 6. Lebensjahr spiele ich Videospiele und wollte immer in dem Bereich was machen, auch festangestellt sein. Und ich habe dann auch zeitweise nach meiner Ausbildung lange als freiberuflicher Journalist gearbeitet, war dann auch mal bei einer Videospielfirma in Karlsruhe als PR-Manager unterwegs und so weiter und so fort und bin dann eigentlich tatsächlich über Umwege bei Sport1 gelandet und habe halt gesehen, dass sie jemanden gesucht haben im Bereich E-Sports. Ich habe zumindest 1-2 Spiele aus dem Bereich gehabt, die ich immer wieder gerne gespielt habe. Stichwort League of Legends, und habe mich dann einfach kurzerhand beworben und ja, seit 1.1. jetzt bei Sport1 im E-Sports-Bereich tätig.
Ja, wunderbar. Leo, Mensch, da ist also das schon was Wichtiges gefallen, oder? League of Legends, da bist du auf jeden Fall du auch gefragt. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mal fachsimpeln, was da so abgeht in dem Bereich, auch gerade mit E-Sport-Bezug.
Ja, da habe ich ja Konkurrenz hier jetzt im Chat, da kann mich der Flo gleich mal überwachen, dass ich hier keinen Schwachsinn erzähle. ja, League of Legends ist schon eine recht lange E-Sport-Szene. Ich schaue da hauptsächlich die europäische und die amerikanische Meisterschaft, die nicht mehr beidseitig LCS heißt, und die koreanische auch. Genau, bin da sehr aktiv am Gucken, ist ja gerade sogar Frühlingssaison. Und bin da immer am Mitfiebern und auch Fan von diversen Teams. Und ich habe auch schon beim Flo gesehen, dass er da so gewisse Bilder mit gewissen Persönlichkeiten oder gewissen Outfits hatte. War ich schon ein bisschen neidisch, als ich das gesehen habe. Eben großes Thema. Bin ich sehr, sehr großer Fan von, was League of Legends angeht. Kenne mich meiner Meinung nach ein bisschen damit auch aus, ja. Und bin auch sehr erstaunt oder in den letzten Jahren noch sehr erstaunt, was für eine riesen Sache das ja auch mittlerweile ist. So, also die Meisterschaft, die Weltmeisterschaft in League of Legends, das erinnert ja schon richtig an oder ist vergleichbar mit Fußball oder so. Das sind ja riesengroße Stadien, die da voll sind mit Menschen, um dann da Leuten beim Spielen zuzugucken. Ja, die sitzen dann da jeweils 5 pro Team in der Kabine und spielen Videospiel und treten da gegeneinander an. Das finde ich persönlich schon faszinierend und Außenstehende, mit denen ich drüber rede, die sind dann auch immer sehr verwundert, wie man in eine Arena gehen kann oder ein Stadion gehen kann, um Leuten dabei zuzusehen, wie sie Computer spielen, in Anführungszeichen.
Oh, super, da habe ich eine gute Frage für den Florian. Und zwar, Florian, kannst du das vielleicht dir erklären, wieso das diese Faszination da ist, eben dass League of Legends so besonders stark wahrgenommen wird als Wettkampfspiel und wieso das sozusagen so einen Hype erfährt in dem E-Sport?
Ja, grundsätzlich verfolgt der E-Sports oder E-Sports-Titel, sei es jetzt Call of Duty, sei es Counter-Strike, sei es League of Legends, den gleichen Grundprinzip oder die gleichen Grundprinzipien wie Fußball, Basketball, NBA, NFL auch. Im Endeffekt den kompetitiven Auseinandersetzungen zwischen 2 Teams oder 2 Spielern. Und League of Legends hat halt, glaube ich, einfach den Vorteil im E-Sports-Bereich, das ist das meistgespielte E-Sports-Game überhaupt, also abgesehen von Fortnite, würde ich jetzt mal sagen, oder Apex Legends, die jetzt in letzter Zeit ja richtig, richtig groß im Kommen sind, Dota 2 und so noch. Ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, der kompetitive Gedanke und dass es halt auch eine sehr leichte Zugänglichkeit hat für die Jungs und Mädels, die halt mit dem Ganzen aufgewachsen sind. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich bin seit meinem 6. Lebensjahr, spiele ich Videospiele und für mich ist es natürlich Entwicklung gewesen halt, also du nimmst die Spiele natürlich mit, wenn du dich für den ja generellen Aspekt des Videospielens beschäftigst und vielleicht interessiert es dich mal mehr, vielleicht interessiert es dich mal weniger, vielleicht spielst du halt mal häufiger Counter-Strike, vielleicht spielst du häufiger League of Legends und wenn du dich dann immer stärker mit dem Spiel auseinandersetzt, weil es dir gefällt, dann nimmst du auch gerne mehr wahr als nur das Spiel an sich, sprich du beschäftigst dich mit der Szene drumherum, also Merchandise, Teams, Organisationen etc. etc. und dann ist halt bei Spielen wie League of Legends, wo halt wirklich die kompetitive Aspekten oder Aspekte zwischen zwei Teams im Mittelpunkt steht, weil es ist ja einfach ein 5 gegen 5 Spiel, dass halt die Spieler und also die Fans von dem zum Spiel einfach sagen, hey, ich möchte mein Team anfeuern, also ich bin involviert in diese ganze Spielerei und davon ausgehend gehst du halt einfach ja auf Turniere oder schaust dir halt auch gerne einfach mal irgendwelche Spiele von irgendwelchen Teams an. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie halt beim Sport, also beim physischen Sport auch.
Okay, ja, da sind wir eigentlich schon mal ganz gut dabei, weil es gibt ja letztendlich auch in der ganzen E-Sports-Szene, es gibt Sponsoren, es gibt Redakteure, also es gibt eine Presse, die letztendlich darüber berichtet. Wo siehst du denn sozusagen noch die Unterschiede zwischen einem klassischen Sport und eben E-Sport? Gibt's dann deiner Ansicht nach da große wirklich Unterschiede oder ist es wirklich eigentlich nur sozusagen noch sehr, sehr wenig dazwischen, zwischen den beiden Welten?
Guck dir die NALCS oder die LCS aus den USA an. Das ist eine Franchise-Liga. Deutschland oder beziehungsweise Europa hat seit diesem Jahr auch in der LEC eine Franchise-Liga. Das heißt, es stehen Teams und Organisationen dahinter, die Geld in diese Liga reinpumpen. Diese Liga wird von Riot Games, also dem sozusagen Veranstalter dieser Liga, wird das Ganze gepublished und auch entsprechend medial aufbereitet. Und also für mich, also meine Arbeitsweise unterscheidet sich nicht wirklich zu der Arbeitsweise eines, sag mal, herkömmlichen Sportjournalisten, sag ich mal. Ich fahre auch auf Events, ich schaue mir die Spiele an, ich führe Interviews mit Coaches, mit Spielern, mit Analysten, mit Mental Coaches, mit Helfern, mit Castern, alles, also an allen möglichen Leuten hinter dem Vorhang, sag ich jetzt mal. Mhm. Und also aus meiner Perspektive gibt es keinen großen Unterschied zwischen Sportjournalismus der herkömmlichen Art und dem E-Sports-Journalismus. Was halt einfach der größte Unterschied ist, ist halt einfach diese Neuheit, dieses Anderssein. Es ist halt, wir wurden 54 Weltmeister in Bern, also in der Schweiz, Fußball-Weltmeister. Ja. Und es ist halt, Fußball gibt es schon seit mehr als 100 Jahren in Deutschland. Und es ist halt einfach so kulturell in so fest in unserer Kultur verankert und verwurzelt, dass wir wachsen ja schon auf, mit 4 Jahren, 5 Jahren fangen wir an, Fußball zu spielen. Aber andersrum fangen wir auch mit 4, 5, 6, 7 Jahren an, Videospiele zu konsumieren. Und da ist halt der Step zum E-Sports, glaube ich, einfach aufgrund der Komplexität noch nicht so einfach wie beim Fußball. Weil Fußball, du hast ein rundes Leder und spielst halt einfach drauf los, sage ich jetzt mal. E-Sports ist schon etwas intensiv oder es ist ein bisschen einarbeitungsintensiver oder auch bedürftig. Aber grundsätzlich unterscheidet sich für mein Verständnis und aus meiner Perspektive das Thema des Sportjournalismus im Bereich E-Sports und normalen Sportarten oder anderen Sportarten, sage ich mal, nicht.
Oh, sehr interessant. Ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel jetzt gerade die Fußballvereine ja teilweise dazu übergehen, selber E-Sports-Teams zu gründen, um sozusagen auch ein bisschen da zu die jungen Zielgruppe vielleicht abzugrasen und zu sagen, ja gut, wir merken schon, dass vielleicht die jungen Leute weniger auf dem Bolzplatz unterwegs sind, anstatt virtuell irgendwie vor dem PC zu daddeln. Und das ist ja vielleicht auch so eine Entwicklung, die ja, glaube ich, auch, es gibt ja, glaube ich, auch die Bundesliga, die virtuelle, ne, und so weiter. Also von daher, das sieht man ja auch schon, dass da Tendenzen zu hingehen.
In der LEC gibt's ja schon, Schalke 04 hat sich da schon eingeschlichen, ja. Die da richtig schon ein eigenes Team am Start haben und da mitspielen. Was mich mal jetzt an dich gerichtet, Florian, interessieren würde, denkst du, also es gab ja mal so ein Thema, so eine Thematik, ich weiß nicht, ob die jetzt noch aktuell ist, aber kann ich mich dran erinnern, dass es da mal Überlegungen gab, ob man E-Sport in die Olympia aufnimmt, dass man das da auch als
Disziplin letztendlich, ne?
Disziplin, so. Genau, dankeschön. Dass man es als Disziplin da mit einführt, hältst du das für richtig oder denkst du, in der Olympia sollte man sich an physischen Sport oder auf physischen Sport begrenzen?
Och, also ich vertrete da mittlerweile die Meinung, wir brauchen irgendeinen Stempel oder irgendeine offizielle Unterschrift von irgendeinem Staatsorgan, von irgendeinem Sportverband oder Sportbund brauchen wir nicht, um uns selbst als Sport wahrzunehmen oder Sport anzusehen. Zum anderen ist es natürlich, es hat natürlich für die Anerkennung von dem E-Sports im Bereich Sport natürlich sehr, sehr groß und sehr, sehr sozusagen aussagekräftig, wenn es wirklich mal dazu kommen würde, dass sich der DSOB oder DOSB dazu entscheiden würde, sozusagen E-Sports wirklich jetzt als Olympia-Disziplin aufzunehmen. Weil es gibt ja unterschiedliche Spiele, die unterschiedliche Spieler haben im Endeffekt. Du kannst ja keinen StarCraft-Spieler auch bei League of Legends einsetzen. Also, oder zumindest keinen StarCraft-Spieler Counter-Strike und so.
Ja.
Und dann gibt's natürlich noch diese große Diskussion. Also ganz kurz noch, es gab ja auch letztes Jahr schon in nicht Pyongyang, also Pyongyang ist ja die Hauptstadt von Nordkorea, in Pyeongchang oder sowas, also in einer koreanischen, da wo auch die Winterspiele stattgefunden haben, ist ja im Vorfeld zusammen mit der Olympischen Sportkomitee und Intel Extreme Masters sozusagen ein StarCraft-Turnier, also E-Sports-Turnier ausgetragen worden, bei dem unter anderem auch Scarlet am Ende gewonnen hat. Das hat sozusagen mit offizieller Olympia-Unterstützung stattgefunden hat. Dann, letztes Jahr gab es noch die Asian Games. Das ist sozusagen eine Olympia nur im asiatischen Bereich, also Olympiade im asiatischen Bereich. Und da wurden ja als Demonstrationssport League of Legends, Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, glaube ich, auch noch gespielt. Also sprich, da sind schon olympische Disziplinen im Bereich E-Sports vorhanden gewesen. Aber es war halt, wie gesagt, in der Hinsicht noch ein Demonstrationssport. Und da bin ich mal sehr interessiert daran, wie das Ganze dieses Jahr aussehen wird. Aber also grundsätzlich, es wäre schön für die Anerkennung wegen, aber ich habe da auch mal in diesbezug mal ein Interview mit Carlos Ocelot Rodriguez geführt. Er ist der ehemalige Spieler von SK Gaming, der mittlerweile Chef und CEO von G2 Esports ist, eine Organisation, die in verschiedenen Esports-Titeln antritt oder verschiedene Esports-Teams besitzt, unter anderem auch ein League of Legends-Team in der LEC. Und er meinte mal, und das ist ein Satz, den ich immer gerne wieder zitiere, brauchen wir die klassischen Sportarten? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen die klassischen Sportarten uns? Ja, die brauchen uns. Weil wir einfach Geschichten erzählen können, die Sportwelt sozusagen verloren hat oder die Funktion oder die Fähigkeit verloren hat, irgendwelche spannende Geschichten zu erzählen. Und das schaffen halt solche Spiele wie Counter-Strike und League of Legends mit dieser ganzen medialen, Beschaffenheit oder Erzählweise, wie das funktioniert. Du hast ja halt Lores etc., die halt auch in die Spielkultur mit einfließen können etc. Und dann wird halt drüber diskutiert und bla. Klar, natürlich, es gibt auch Diskussionsgruppen oder Foren, bei denen über den x-ten Wechsel vom FC Bayern diskutiert wird. Also bei uns zum Beispiel auch jetzt aktuell ein großes Thema. Luis Hernandez von Atletico Madrid kommt eventuell für 80 Millionen nach Bayern. Also auch solche Themen gibt's halt. Du sprichst auch Transfermarkt, du liest dir halt die ganzen Statistiken durch. Aber genauso solche Sachen gibt's halt auch in League of Legends. Ich denke halt einfach auch mal, dass eventuell ein gewisser, wie nennt man es denn, eine gewisse Müdigkeit oder Ermüdung sozusagen eintritt beim klassischen Sport und dass halt die jungen Leute vor allem sich halt aufgrund ihrer Affinität auch für Videospiele sich mehr dann für das Thema E-Sports interessieren als für den klassischen Sport. Was aber nicht heißt, dass E-Sports irgendwann mal so weit kommen wird, um sozusagen den klassischen Sport zu verdrängen. Das wird nie passieren, weil Fußball und Co. ist so tief in der Kultur verankert, oder halt so tief in unserem Bewusstsein festgezweckt, dass es eigentlich auch nicht verdrängt werden sollte, allein auch vom Bewegungsaspekt her. Aber ich glaube schon, dass E-Sports es cool fände oder der E-Sport allgemein es ganz cool wäre, wenn es vom Olympischen Sportkomitee sozusagen als Disziplin aufgenommen wird. Aber wären wir sauer oder wären wir böse, wenn es nicht passiert? Überhaupt nicht.
Aber müsste dann vielleicht nicht der Olympische Bund dazu übergehen, selber ein Spiel zu entwickeln? Weil das aktuelle Problem ist so ein bisschen, dass die Lizenzen ja letztendlich bei den Herstellern liegen, also bei den Spieleentwicklern. Und die Entwickler ja relativ frei sind, ob sie sozusagen jetzt sagen, ja gut, wir wollen das Spiel jetzt überhaupt für dieses E-Sport-Turnier freigeben oder so. Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen eine Abhängigkeit, die da auch besteht zwischen, sage ich mal, den E-Sportlern und dem Spielehersteller, weil beim Fußball, da kannst du auch sagen, gut, ich nehme jetzt mir einen Ball und 11 Spieler oder 22 Spieler aufs Feld und los geht's. Und beim E-Sport, da musst du ja quasi immer erstmal schauen, ob du überhaupt die Lizenz bekommst, um das Spiel in so einer Arena zu zocken, sage ich mal. Ne? Das ist ja so ein bisschen, was vielleicht auch eine Abgrenzung ist nochmal zwischen dem E-Sport und dem klassischen Sport.
Richtig, also ist natürlich ja, das ist halt, glaube ich, einer der wenigen Aspekte, wo man sagen muss, okay, da muss man halt natürlich auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber grundsätzlich, also das ist ein Bereich, da kann ich halt nichts dazu sagen. Aber die Unternehmen an sich, die diese Spiele hier anbieten, die sind ja auch daran interessiert, dass ihre Spiele, also gut, am Ende des Tages geht es ja auch um Profit. Also es ist alles finanziell getrieben, das ist im Fußball genau nichts anderes und da braucht mir keiner was anderes erzählen, gerade von der FIFA nicht. Aber ich denke mal, hinsichtlich dessen muss halt einfach dann von verschiedenen Organisationen, weil der Olympiade ist ja gemeinnützig im Endeffekt, also sprich, jeder kann halt teilnehmen, das ist der sportliche Aspekt steht im Vordergrund und da ist, sag mal, die Firma, die dahinter steht, so erstmal irrelevant. Mhm. Und wenn es halt wirklich dann mal so weit sein sollte, dass jetzt mal League of Legends oder Dota auf der, ja, bei den Olympischen Spielen stattfinden soll, dann werden natürlich im Vorfeld Gespräche stattfinden müssen, damit man halt da einen gemeinsamen Nenner findet. Aber wenn jetzt zum Beispiel sagt, Dota, sie möchte das, die möchten das einfach nicht, dann ist es halt einfach so.
Ja, ich meine, wie sieht's denn eigentlich aus mit den Übertragungsrechten aktuell bei den Spielen? Ich meine, viele läuft ja aktuell so ein bisschen auf Twitch oder auch vielleicht hier bei Facebook, wurden ja, glaube ich, auch E-Sport-Rechte einkauft. Ich glaube, die ESL hat sich ja da sozusagen so ein bisschen veräußert, teilweise auch die Lizenzrechte für Facebook-Live-Übertragungen. Hast du da so ein bisschen einen tieferen Einblick, wie da so die wirtschaftliche Situation bei den Lizenzrechten, was die Übertragung angeht, wie das da ausschaut?
Meinst du, was sowas kostet, oder?
Naja, allgemein, wie sozusagen, ich meine, man bekommt es ja immer so mit bei der Champions League oder so, da streiten sich ja immer die großen Sender, auch die Privatsender, wird es jetzt irgendwie bei einem Sky gezeigt oder bei einem RTL oder, weiß nicht, die ARD bietet vielleicht auch mal mit oder so, ist das sozusagen auch vergleichbar von der Menge an Teilnehmern, die da sozusagen wettbieten oder wie läuft das? Weißt du das?
Ich kann da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich natürlich auch im Zuge dessen, dass wir ja den Sender gegründet haben, damit sozusagen in Berührung gekommen bin. Aber ich kann dir halt sagen, dass es auch wie beim normalen Sport oder bei der Champions League zum Beispiel auch so ist, dass verschiedene Anbieter sozusagen um Rechte werben oder beziehungsweise pitchen beim Anbieter.
Okay, ja
super. Also das da ist er ähnlich.
Okay, also es ist auf jeden Fall, man kann es da auch schon fast vergleichen mit den echten Sportarten. Sag ich jetzt mal, echte Sportarten klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch, aber halt diese
Ich sag einfach anderen Sportarten. Also, ja. Weil für mich ist E-Sport Sport, muss ich einfach sagen. Mhm. Weil halt einfach, wie gesagt, das sind so viele Aspekte, die halt einfach beachtet werden müssen. Fitness, körperliche Fitness ist auch ein großes Thema, da können wir nachher mal drüber sprechen.
Ja, klar.
Mentale Fitness etc. Und aber grundsätzlich ist halt E-Sports so mittlerweile in seinen Grundstrukturen, also was das Ganze drumherum angeht, Teamorganisation, dann Rechte, Lizenzen etc., das ist alles schon, ja, erinnert sehr stark an bekannte Strukturen aus der restlichen Sportwelt.
Gibt's noch irgendwie ein Feld, wo du sagen würdest, da fehlt's noch so ein bisschen? Vielleicht jetzt auch, sage ich mal, bei Fußball fällt mir gerade ein, dass es ja vielleicht auch darum geht, den Kader irgendwie so zu verjüngen und vielleicht irgendwie mal Junioren so in die A-Mannschaft auch reinzubringen, dass da quasi auch viel bei der Nachwuchsförderung gemacht wird. Wie siehst du das so beim E-Sport? Ist es da ähnlich oder gibt's da noch Nachholbedarf?
Ja, E-Sports macht es sogar, finde ich, fast sogar besser teilweise als andere Sportarten, weil du hast meistens immer Academy-Teams und normale Teams, also Tier-1-Teams, die halt in der normalen Liga antreten, jetzt bei LoL oder bei Dota, und dann hast du mal oft noch so Academy-Teams, also Ausbildungsteams, die halt in niedrigklassigeren Ligen antreten. Beispielsweise Misfits Academy ist sozusagen das Nachwuchsteam von Misfits aus der LEC. Du hast Fnatic irgendwas, also die Teams, die halt in der zweiten Garde, oder die Spieler, die halt in der zweiten Garde sozusagen stattfinden, oder beziehungsweise die als Ersatzspieler oder Ausbildungsspieler aktuell am Markt unterwegs sind oder sozusagen in den Ligen unterwegs sind und die dann halt auch natürlich sich durch ihre Spiele weiterentwickeln können. Also der Nachwuchs ist tatsächlich bei League of Legends oder bei anderen E-Sports-Titeln nie das Problem. Das Problem ist eher, sind die älteren Spieler, weil irgendwann bist du einfach nicht über deinem E-Sports-Edge drüber oder halt über diese Fähigkeit noch Hand-Augen-Koordinationstechnisch mitzuhalten. Aber Nachwuchs ist da nie das Problem tatsächlich.
Okay, dazu zwei Fragen, wo du es jetzt gerade ansprichst, mit dieser auch vielleicht diese Altersgrenze oder sowas, ne? Und du sagst es ja auch für körperliche Fitness. Ich glaube auch, E-Sports ist ja auch super fordernd. Auf der einen Seite, du hast ja super viel, was über Social Media auf Reddit irgendwie gepostet wird und. Das ist ja, glaube ich, fast noch heftiger als es vielleicht beim Fußball, weil du da ja vielleicht auch viel, viel in den klassischen Medien natürlich stattfindest. Aber ich glaube, gerade was Social Media angeht, da dürfte doch sozusagen die Kontraktion an Posts Postings noch viel heftiger sein, weil die jungen Leute sind ja irgendwie alle im Netz und bei den Fußballfans, da gibt es ja vielleicht doch auch noch die Riege, die sozusagen sich noch gar nicht irgendwie auf Facebook, Instagram und Co. bewegt. Kannst du dir auch so ein bisschen vorstellen, dass das psychisch auch ziemlich reinhauen kann, quasi so eine E-Sports-Karriere durchzuziehen?
Ja, klar. Also es ist ja genauso wie, also die psychische Belastung hast du in jedem Beruf, sag ich jetzt mal, oder jedem Aspekt deines Lebens, den du sozusagen zum Geldverdienen wenden möchtest. Es ist jetzt auch, da hatte heute im Laufe des Tages hatte ich auch einen Artikel gelesen auf Reddit von Afromu, das ist ein Spieler von 100 Thieves aus der LCS, in der nordamerikanischen League of Legends Liga. Und er meinte halt, es ist halt geil, wenn die Leute dich cool finden auf Twitter, Facebook und Co., wenn sie dir zujubeln. Aber auf der anderen Seite kriegst du halt auch den Backlash zu spüren, wenn du halt einfach nur Scheiße spielst. Ja. Wenn du halt mit 4-12 Niederlagen irgendwie am unteren Ende der Tabelle rumdümpelst, also 4 Siegen und 12 Niederlagen, dann bekommst du das halt auch noch relativ schnell mit, weil die Generation, die jetzt nachrückt, sag ich mal, also ich gehe jetzt auf die 30 zu und ich bin auch noch relativ jung, sag ich jetzt mal, weil E-Sports ist halt noch ein relativ junges Feld und wenn du da Spieler hast, die halt, weißt du, 19, 20 Jahre alt sind und die noch nicht so wirklich gefestigt im Leben stehen und du bekommst dann halt so ein richtiges, weil du halt irgendwie Scheiße gespielt hast oder so, dann kriegst du das relativ zackig mit, weil deine Community oder deine Userschaft, deine Fanbase, sag ich mal, sehr aktiv über das, was du tust, auf den unterschiedlichen Plattformen schreiben oder darüber berichten und sowas. Und ich denke mal, das kann dir relativ hart zusetzen auch. Und ja, das ist halt auch zum Beispiel interessant zu sehen, dass halt die ganzen E-Sports-Organisationen mit Mental Coaches arbeiten, die halt die Spieler darauf vorbereiten sollen.
Das ist interessant, ja. Es ist auch wirklich so, dass man sagt, okay, das Wichtige ist halt auch wirklich, dass du nicht nur auf dem Spielfeld funktionierst, sondern musst auch sozusagen nebenher musst du auch wirklich dich immer gut auch bei Laune halten, dass du halt wirklich nicht untergehst in dem ganzen Shitstorm vielleicht und halt auch wirklich sagst, okay, das ist jetzt halt irgendwie ein hartes Feedback oder eine harte Kritik, aber dass du da sozusagen auch mit umgehen lernst, ne, ein Stück weit.
Ja, letzteres. Also, dass man auf jeden Fall mit umgehen lernt, sich ein gewisses dickes Fell zu legen. Man ist halt eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Das ist nichts anderes für Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Der eine ist jetzt wegen Vergewaltigungsvorwürfen irgendwie vor Gericht in den USA und der andere hat Steuerhinterziehung betrieben. Also, die zwei müssen, die sind es natürlich gewöhnt, weil die seit jeher sozusagen Fußball spielen und damit aufgewachsen sind oder halt. Aber im Endeffekt, am Anfang ihrer Karriere, wenn die halt einen Shitstorm kassiert hätten, wäre es wahrscheinlich auch nicht so gewesen, dass sie das einfach abtun. Also, ich glaube, wenn man wirklich eine Person im öffentlichen Leben ist, also Profispieler, egal ob bei Fußball, Cricket oder bei League of Legends, du musst halt ab irgendwann gewissen Grenzen musst du halt lernen, nicht alles an dich heranzulassen, was im Internet über dich steht. Weil sonst gehst du halt kaputt. Und das ist halt zum Beispiel eine Entwicklung, die der E-Sports erst noch durchgemacht hat, zum Endeffekt. Dass du halt auch wirklich so dieses dicke Fell, die antrainierst, dass du halt wirklich ein Team hast, was hinter dir steht, also in Hinsicht auf professionelle, Psychologen oder Mental Coaches etc. und die dir dabei helfen oder dem Spieler dabei helfen, solche Sachen zu ignorieren oder zumindest nicht sich so sehr zu Herzen nehmen zu lassen, dass es einen in seiner Handlungsweise oder seinem alltäglichen Leben beeinschränkt.
Ich glaube, was ist vielleicht... mach du erst gerne.
Ja, also ich persönlich kann mir aber auch da es wichtig ist, dass man diese Mental Coaches hat, weil ich persönlich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass die Spieler im E-Sport einfach auch viel näher an dem Internet halt auch dran sind, ja, weil in League of Legends zum Beispiel, die spielen ja alle online und die haben einen Twitter-Account, die sind da ja auch sehr aktiv, weil die halt hauptsächlich auch spielen und eben im Netz hängen. Und das haben ja Fußballspieler vermutlicherweise jetzt einfach mal nicht so sehr, weil die halt, weil das nicht die Arbeit ist, das Internet, ja. Also die sind ja, denke ich mal, ein bisschen distanziert davon und die Spieler, die arbeiten ja durch das Internet und mit dem Internet und dementsprechend denke ich, die sind da schon deutlich näher und kriegen das wahrscheinlich einfach viel heftiger oder viel, viel direkter ab. Und man merkt es schon in Spielen, wenn man jetzt eben wie bei 100 Cheats oder so, da ist ja jetzt Bang reingekommen von der LCK, der hat ja bei SKT gespielt und ich weiß, in einem Spiel ist er sehr unglücklich, was eigentlich nicht passieren sollte, einfach dumm gestorben und dann haben alle Leute gleich wieder geschrieben, boah, ey, typisch, der hat einen Vertrag mit den Gegnern, so, damit er mit Absicht verliert, krass. So. Und das hat er auch bei SKT schon gehabt, als er da mal einen Fehler gemacht hat und so. Und ich glaube schon, dass das natürlich ziemlich ja, eben auf die Mentalität einfach gehen kann. Also da finde ich es auf jeden Fall wichtig und auch verständlich, dass man da diese Mental Coaches hat, weil die braucht man auf jeden Fall.
Ja, aber es ist ja nichts anderes wie im Fußball. Wenn du deinen Gegner umgrätschst, dann ist das gegnerische Team oder zumindest die Fans, die gehen dann auf die Barrikaden und buhen dich aus.
Stimmt, ja.
Also, wie gesagt, die Ähnlichkeiten oder die inhaltlichen Ähnlichkeiten, abgesehen von dem Spiel an sich selbst, ist zum klassischen Sport fast identisch, würde ich sagen.
Wie sieht's denn aus? Was ist denn so bei dir auf der Schiene so? Wir haben ja so diese Skill-Games oder halt diese klassischen Team-Games, wo du halt entweder wirklich bei einigen Spielen halt wirklich alleine unterwegs bist und halt wirklich deinen eigenen Skill präsentieren musst, oder du spielst halt im Team zusammen und musst da irgendwie schauen, dass du auch Teamplay drin hast und. Was würdest du denn sagen, was, wenn du selber jetzt mal E-Sportler werden wollen würdest, was wäre denn eher sowas für dich? Also eher sozusagen sich selber nur zu präsentieren oder im Team?
League of Legends wäre es bei mir. Also da wäre es halt ein Teamspiel für mich. Ja. Klar, du versuchst natürlich, dir eine beste Leistung abzurufen. Du möchtest ja halt so ein Rufi Faker oder und Co. aufbauen oder wie Jovi und also sich wie Reckless. Guck dir Reckless an. Reckless gilt als einer der besten AD Carries in Europa. Und also AD Carry ist eine Position in League of Legends. Und spielen trotzdem nur ein Teamspiel. Also es ist für mich immer League of Legends tatsächlich gewesen. Das ist auch mein Spiel so.
Man hat trotzdem letztes Jahr gut gesehen, was passieren kann, selbst bei einem Reckless, wenn der die Entwickler mal ein paar Stellschrauben verdrehen, ja.
Ja, das hast du dieses Jahr gemerkt vor allem.
Wieso letztes Jahr haben sie das doch gemacht mit dem AD Carry Nerf?
Ach so, ja, klar, natürlich, aber ich meine, letztes Jahr hat Reckless dann halt einfach auch mal nicht gespielt, hat gesagt, okay, jetzt ist mal Pause. Ja. Und aber dieses Jahr hast du am Anfang von Fnatic gesehen, da sind sie überhaupt nicht in die Pushen gekommen.
Ja, da waren sie ziemlich weit unten in der Tabelle, wo sie letztes Jahr noch im Finale von der Weltmeisterschaft standen, ja.
Richtig, und das ist halt, ja, also es ist halt auch sowas, so die Meta und sowas. Also ich glaube, das Schöne ist an so einem Spiel, also die Entwicklung steht nicht still. League of Legends, also ja. Ich muss jetzt halt einfach League of Legends anführen, weil ich mich nicht so vertraut bin mit der Entwicklung von Dota, wobei Dota sehr ähnlich ist, aber jetzt wie bei StarCraft oder Counter-Strike. Aber das Spiel ist kein totes Objekt, sag ich mal, wo es halt Jahre dauert, bis einfach auch mal irgendwie der Videobeweis eingeführt wird oder sowas.
Oder das schöne Spray da, ne, für Freistöße.
Ja, genau, das genau. Was halt, also Entwicklungen im klassischen Sport sind oftmals so, also ich glaube, die haben eine größere Halbwertszeit als ein Stück Uranium oder sowas. Also
ja, aber für mich persönlich macht das irgendwie auch den Reiz am E-Sport einfach aus, weil ich persönlich bin gar kein Fan von Fußball oder sonstigen körperlichen Sportarten, ja, also kann ich mir nicht angucken, ja. Nicht mal bei der WM kann ich mir Deutschlandspiele angucken, weil es mich einfach anödet, muss ich ehrlich sagen. Und das ist, finde ich, habe ich bei E-Sport nicht so, weil beim Sport hast du halt auch irgendwie vier Positionen und die machen dann halt, haben irgendwie eine Aufgabe und machen das dann so und spielen da halt vor sich hin, ja. Ich habe keine Ahnung von, da möchte ich jetzt noch gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber eben bei League of Legends ist das halt das Einzige, was ich im E-Sport gucke. Da hast du halt so viele verschiedene Charaktere schon, die man spielen kann, ja, und so viele Möglichkeiten, verschiedene Teamkompositionen da irgendwie zusammen oder Kombinationen da zusammen zu basteln, wie man dann den Gegner ausstechen kann, und der Gegner hat dann eine bessere Idee oder eine schlechtere Idee, und dann bleibt es halt einfach immer spannend, und jedes Spiel ist es eigentlich aufs Neue immer ein bisschen was anderes, auch wenn es natürlich klar, wenn dann irgendwas Meta ist, dann wird es ziemlich oft ziemlich viel gespielt, aber da gibt's immer Überraschungen, so, wo man sagen kann, nicht nur von besser gespielt oder von Glück, sondern auch einfach von der Grundstruktur im Spiel selber, und man hat mehr Möglichkeiten, ob man jetzt irgendwie für ein Objective geht, wie jetzt in League of Legends den Baron oder den Drake, oder ob man jetzt die Basis einrennt oder was weiß ich. Also macht für mich persönlich, hat es viel mehr Reize und Optionen, weshalb das einfach viel spannender bleibt.
Hm. Ja gut, also ich muss sagen, ich bin halt auch zum Beispiel großer Fan vom FC Bayern. Also ich schaue mir auch gerne Fußball an. Ich würde gar nicht mal so weit gehen, dass das Fußball die, also es ist eine persönliche Präferenz, die du hier gerade angeführt hast. Also ich mag Fußball, klar, absolut, ich schaue gerne Fußball. Das muss man immer dazu erwähnen, weil jemand, der Fußball liebt und kein Interesse an League of Legends oder sowas hat, wieso sollte ich dem irgendwie jetzt das Ganze aufzwängen wollen? Nee. Ja, aber grundsätzlich ist es halt wirklich einfach, was man am Ende mag. Also ob man es gut, ob es einem interessiert, ob es einen von Fernseher bannt.
Ja, natürlich,
das halt,
klar.
Das ist halt im Endeffekt so die Quintessenz aus allem. Absolut. Solange es dir Spaß macht, mach's.
Absolut subjektiv, das ist klar. Aber also ich habe es nur irgendwie versucht zu erklären, warum ich jetzt den Aspekt in League of Legends ein bisschen, oder warum mich das mehr reizt, als jetzt Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, ob man mir da zustimmen kann in der Hinsicht der Diversität, die bei League of Legends vielleicht mehr vorhanden ist. Vielleicht ist das bei Fußball auch anders. Wie gesagt, ich stecke da ja nicht so drin, weil es mich grundlegend nicht so interessiert. Aber ich habe jetzt als Außenstehender auch den Eindruck einfach bekommen, dass man im Fußball hast du halt verschiedene Spieler und du hast die paar Positionen, aber du hast halt mehr auch finde ich nicht so. Also klar, verschiedene Spieltaktiken und so weiter, aber so eine grundlegende Diversität ist da für mich als Außenstehender, Unwissender nicht so gegeben.
Leo, da habe ich die perfekte Schlagzeile für dich, ja, und zwar hier, ich habe es ja, ist ja schon ein bisschen länger her, aber gut, McDonald's beendet DFB-Sponsoring und fördert jetzt E-Sport. Das ist ja, das sagt ja alles, ne? Nee, aber Spaß beiseite, das ist ja schon krass, dass sozusagen wirklich die großen Industrieunternehmen entdeckt haben, wow, E-Sport, das ist ja richtig geiles Marketingumfeld, stark. Also nicht, dass es so irgendwie jetzt nur irgendwelche Mäusehersteller oder Hardwarehersteller irgendwie sagen, ja gut, das ist geil, um da sozusagen ein schönes Werbeumfeld zu haben, sondern auch wirklich einfach ganz normale Großunternehmen haben da wirklich Interesse entwickelt irgendwie am E-Sport.
Ja, ist halt eine junge Zielgruppe, ne? Also muss man auch sagen.
Und es gibt schon auch nicht wenig Zuschauer, also in der amerikanischen LCS, da, also in der Meisterschaft in League of Legends, da hast du eigentlich immer mindestens 100.000 oder 130.000 Zuschauer. Ich weiß jetzt nicht, wie beim Fußball die Einschaltquoten sind. Die werden vermutlich ein bisschen höher sein.
Das ist schon ein bisschen arg höher in Deutschland.
Bisschen arg höher, ne? Ja, aber trotzdem finde ich das schon eine beachtliche Zuschauerschaft, die man da hat. Und oder für mich, also ich war sehr verwundert. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so viele sind. Ich habe mit deutlich weniger gerechnet und als ich es gesehen habe, war ich schon erstaunt. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt in internationalen Matches ist, wie es da mit den Zuschauerzahlen aussieht. Das konnte ich jetzt nicht prüfen, aber das wahrscheinlich auch noch mal um ein Vielfaches höher auch, ja.
Ja, bei den Worlds sind zum Beispiel schon ein paar Millionen.
Die kommen. Ja, ne, also das ist schon, da steckt auch schon eine Menge Geld dahinter mittlerweile.
Wie ist die Implikation auf den Journalismus? Wie würdest du das denn sagen? Wie weit ist der Professionalisierungsgrad vom E-Sport-Journalismus denn gegeben? Also siehst du da auch so eine Entwicklung und wo würdest du denn auch sehen, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen könnte oder welche Trends gibt es da so beim E-Sport-Journalismus?
Trends? Boah, du, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also ich mache halt einfach im Endeffekt, ich stelle meine Fragen, ich versuche die Videos zu filmen oder die Ideen zu verwirklichen, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich auf ein Event fahre. Also was man da jetzt noch verändern oder verbessern könnte, keine Ahnung, wahrscheinlich die gleichen Sachen, die man auch beim Sport hat, dass man halt zum Beispiel lieber mal mit Reckless ein Interview führt, aber der halt einfach selbst kein Interview führt, außer mit irgendwie ausgewählten koreanischen, amerikanischen Zeitungen oder so. Aber das ist halt eine persönliche Präferenz von den Teams und den Spielern, also nee, kann ich dir tatsächlich nicht
sagen. Aber es ist halt wirklich schon so professionell aufgestellt, auch dass die Spieler dann teilweise ihre PR-Berater haben und du halt wirklich auch als Journalist gar nicht so einfach da rankommst, um eben Interviews zu bekommen oder so. Das ist ja, oder wie würdest du das abschätzen im Vergleich jetzt auch zum, sag ich mal, normalen Sportjournalismus?
Also bei LoL ist es halt so, du stellst, du kriegst, also beim letzten Event, ich war ja beim Start der LEC, war ich in Berlin und da habe ich im Vorfeld eine Liste mit den Spielern angefertigt oder abgeschickt sozusagen an meinen PR-Kontakt, mit denen ich gerne sprechen möchte. Dann sind vor Ort, sind die PR-Kollegen, also die PR-Menschen sind dann vor Ort sozusagen, koordinieren dann die ganzen Spieler und Teams, geben die Anfragen an diese weiter und die geben dann die Bestätigung, dass die das Interview führen oder das Interview nicht führen wollen. Und wenn das Interview geführt wird, dann bekommst du deinen Space sozusagen, dann kannst du dich da mit deinem Setting aufbauen, Kamera oder ohne Kamera, je nachdem, welche Art von Interview du führen möchtest. Und dann wird der Spieler da reingesetzt, Tür zu und ab dafür. Also es ist jetzt nicht so wie bei hohen Politikern oder sowas, dass noch ein PR-Berater nebendran sitzt. Meistens oder oftmals ist noch ein Übersetzer dabei, wenn du zum Beispiel jetzt, also im Fall von den Worlds 2018 letztes Jahr, habe ich in Busan das Interview mit CoreJJ, damals noch bei Gen.G, jetzt mittlerweile bei Team Liquid, geführt. Ich hatte ein Interview mit Rookie, der Midlaner von RNG, ja, glaube ich, RNG. Also Royal Never Give Up. Und da hast du dann halt auch einen Übersetzer dabei. Aber ansonsten hast du keine PRs oder sowas. Das ist oft...
Ach, das ist schön eigentlich. Das ist ja schön für einen Journalisten. Da kann er auch ein bisschen freier agieren, ja.
Es ist oftmals beim Gaming so. Manchmal ist es so, dass jemand von der PR dabei sitzt. Das hatte ich bei Blizzard zum Beispiel, als ich mit Blizzard in Jönköping war und Heroes of the Storm damals noch Spiele interviewt habe. Es war übrigens sehr interessant, da hatte ich ein Interview mit einem deutschen Spieler, einem deutschen Coach, damals einem deutschen Coach von Fnatic. Und nebendran saß halt einfach der amerikanische Kollege von der PR, der halt einfach kein Wort verstanden hat. Und ich hätte ihm einfach alles Mögliche fragen können und Blizzard hätte es halt einfach abgenickt, aber in dem Fall, man möchte natürlich keine Scheißfragen stellen, sag ich mal. Klar, wenn es mal irgendwelche kritische Themen gibt, also ich habe auch im Zuge dessen, dass die Bekanntgabe, also dass es halt auch die Enthüllung gab, dass bei Riot Games ein Sexismusproblem herrscht, hatte ich auch das Thema beim Interview mit Quickshot angesprochen, weil es sind halt einfach, solche Fragen musst du auch stellen, also Journalisten, die Aufgabe eines Journalisten ist es nicht, den Leuten sozusagen gefallen, sondern einfach auch mal den Finger in die Wunde zu legen und zu fragen, hey, was ist denn hier los? Solange es jetzt nicht in den Populismus, Journalismus abtrifft, wie manche Blätter in Deutschland, sag ich mal. Mm-hmm. Aber grundsätzlich ist es gleiche Art und Weise, wie es halt beim normalen Sportjournalismus funktioniert. Typischen
Sportjournalismus. Ja, Leo, ich bin soweit fast durch mit meiner Frageliste, hab noch eine Frage aufnotiert, aber wie schaut's denn bei dir aus? Bist du komplett wunschlos glücklich oder hast du noch ein bisschen was du gerne von Florian wissen möchtest?
Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob er mir das beantworten kann, aber vermutlich eher als ich, weil ich es nicht weiß. Aber hast du vielleicht, also möglicherweise eine Ahnung oder eine Idee, wie es zustande kommt, dass jetzt Spieler, ich meine, dass zum Beispiel koreanische Spieler wie jetzt Bang oder CoreJJ, die jetzt nach Amerika gewechselt haben, wie das so zustande kommt, weil die haben oder die sprechen ja recht schlechtes Englisch so auf jeden Fall. Das merkt man ja. Die haben ja auch meistens, wenn sie ein Interview halten, dann nach dem Spiel, wenn sie gewonnen haben, haben sie ja oftmals noch einen Dolmetscher dabei, der das ja dann einfach auf Englisch übersetzt, weil sie halt kein gutes Englisch sprechen. Weißt du, wie sowas zustande kommt, dass jetzt ein Spieler, der ewig in Korea gespielt hat, wo du ja auch nur Koreanisch sprichst, dass der dann nach Amerika zieht? Jetzt Bang zum Beispiel, der ja seit Jahren bei SKT gespielt hat.
Ja, also es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist es Geld, zum anderen ist es Spielzeit. Zum einen ist es halt einfach auch mal was Neues ausprobieren. Mhm. Also gibt es das Gleiche wie beim Fußball. Warum spielt Neymar bei Barca? Oder wie ist Neymar nach Barca gekommen? Es war ja auch ein brasilianischer Spieler. Klar, er hat einen Vorteil, dass er halt Spanisch, Brasilien ist ja portugiesisch. Er hatte den Vorteil, dass er halt, mit seinem Talent halt einfach so gut war und hat sich dann halt auch einen Übersetzer geholt und hat auch dann Spanisch gelernt oder vielleicht, oder Englisch halt zumindest. Und das ist genau die gleiche Art wie beim typischen Sport auch. Du verdienst vielleicht mehr, du möchtest was Neues ausprobieren, weil du jahrelang bei SKT oder T1, wie sie jetzt heißen, gespielt. Solche Sachen. Also, da gibt's keine allgemeine Aussage, sag ich mal. Mhm. So ein Spieler zu Spieler unterschiedlich.
Okay, wow, dann vielen, vielen Dank schon mal, Florian. War sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Und ich habe zum Abschluss natürlich noch eine Frage für dich. Vielleicht so ein bisschen den Blick voraus mal. Was erwartest du denn so vielleicht für 2020 an E-Sport-Highlights? Wo siehst du, wo der Sport hingeht, ja, der virtuelle Sport? Das würde mich so ein bisschen interessieren.
Das ist eine gute Frage.
Breiter und größer. Also es gibt zwei Arten, wie das Ganze sich jetzt noch entwickeln kann. Das erste ist, es wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Es wird größer, es wird offiziell anerkannt von irgendwelchen Sportbunden. Es gibt mehr Uniligen, es gibt mehr Schülerteams. Es wird Schulunterricht geben zum Thema E-Sports in den Grundschulen etc. Begleitet mit Englischunterricht, damit man halt auch international kompetitiv sein kann. Den Beruf E-Sportler wird es offiziell in Europa geben. Es schrumpft sich gesund, sage ich jetzt mal. Es wird nur noch zwei, drei große Spiele geben, die relevant sind im E-Sports. Alles andere verschwindet von der Bildfläche, wie jetzt die HGC oder HTC von Heroes of the Storm, weil der Entwickler sagt, nee, es ist uns zu teuer geworden. Also eine von den zwei Möglichkeiten.
Okay.
Aber ich hoffe auch natürlich auf Ersteres. Und schade, ihr habt mir gar nicht meine Lieblingsfrage
gestellt. Ja, aber sozusagen die Frage, was haben wir vergessen zu fragen, und beantwortet es doch gerne, was wir vergessen haben zu fragen.
Mein Lieblingsteam und Lieblingsspieler.
Okay, was ist dein Lieblingsspiel und dein Lieblingsteam?
Das ist relativ einfach. Faker von SKT oder T1.
Jawohl!
Oh, okay, Leo, bist du da same oder wie sieht's aus? Oder hast du da auch andere Präferenzen?
Sowas von.
Nee, wobei ich auch sagen muss, ich mag Teddy. Von ja. SKT, wobei ich den, vorher hatte ich den nicht so auf dem Schirm, weil ich halt wirklich SKT fixiert, oder TY, ich muss aufhören SKT zu sagen, die werden nur noch diese Saison SKT genannt.
Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich kacke.
Ja, das finde ich auch doof.
Das finde ich auch ziemlich super kacke. Doof. Ich mag das, ich mag SKT mehr als das TY.
Ja, ich bin großer Fan von Faker eigentlich, ich habe auch eine Jacke von ihm hier hängen, also ich habe mir eine Jacke gekauft. Und,
wo hast du die her? Darf ich das mal ganz blöd fragen, wo ja, du die her?
Das kann ich dir nachher verraten.
Ja, super, das fände ich gut, weil ich hätte auch gerne so eine Jacke.
Ja, aber es ist leider die 2017er Jacke, ne? Das ist die in dem Jahr, in dem sie die Worlds nicht gewonnen haben.
Das ist die Trauerjacke.
Was habe ich denn noch? Ja, und ich muss sagen, wer mir so ein bisschen als Ikone, und weshalb ich ein großer Fan von ihm bin, ist Ocelot. Den habe ich sogar tatsächlich 2012 das erste Mal getroffen. Damals war ich noch als Videospieljournalist unterwegs und habe einfach mal für ein Magazin, das es nicht mehr gibt, über League of Legends berichtet. Da habe ich mit Ocelot getroffen und dann irgendwie jahrelang halt immer verfolgt, was er so macht. Und der hat mir auch so die Begeisterung von League of Legends gegeben. Ich habe auch damals das Turnier von SK Gaming und so angeschaut. Und ich habe das älteste Icon, was ich von League of Legends besitze, was ich mir gekauft habe, war damals 2012 das SK Gaming Logo, weil ich ein Fan von Ocelot war. Das ist mein ältestes Icon, was ich in League of Legends habe.
Nicht schlecht.
Und und als ich dann mit ihm ein Interview führen konnte im Zuge der LEC, war das schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich hab relativ schnell, nach einem Erlebnis 2012, 13 war das, dieses Starstruck-Phänomen habe ich abgelegt. Also sprich, ich bin zwar Fan von vielen Leuten, ich glaube nur noch Faker. Ich glaube nur noch, wenn ich mit Faker ein Interview führen würde, dann würde ich erstmal so ein bisschen, Demon King.
Oder sowas.
Genau. Undiable Demon King. Ich glaube, das wäre noch so ein Highlight für mich, aber grundsätzlich ist es für mich halt einfach mittlerweile Beruf geworden. Also es klingt so herablassend, aber für mich ist es mittlerweile halt Beruf geworden, mit diesen Leuten auch zu sprechen. Ich hatte auch im Zuge der Arbeit, die ich jetzt bei Sport1 mache, auch schon mal das Vergnügen, mit David Alaba ein Interview zu führen vom FC Bayern. Ich glaube, das ist für manch einen, ist es halt unfassbar cool. Ich fand es halt einfach nur okay. Es war cool, ein Interview, das mal mit jemandem zu sprechen von deinem Lieblingsverein, aber Mai, es ist halt auch nur ein Job so im Endeffekt. Es ist natürlich ein sehr privilegierter Job, sag ich mal. Aber es ist halt trotzdem, du musst halt trotzdem dieses Interview am Ende des Tages machen. Und oder darfst es auch machen für manche Fälle. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, tatsächlich, der mich am meisten beeinflusst hat zu League of Legends am Anfang war Ocelot und der beste und größte Spieler für mich ist Faker. Europa würde ich sagen Caps.
Caps. Und dann auch dann G2 oder Fnatic?
G2 tatsächlich. Ich habe zwar Fnatic Cappy und Fnatic Jacket, also so ein Players Jacket, weil ich einfach die Leistung von letztem Jahr ziemlich geil fand. Aber tatsächlich ansonsten Teams ist G2 und in den USA Liquid und ich bin Fan von Doublelift. Doublelift ist, also ich spiele halt nur AD Carry, ich spiele seit 2012
AD Carry. Wir haben da voll denselben Geschmack. Ich bin auch Liquid-Fan und auch, ich finde auch Doublelift super cool.
Wobei ich auch so ein bisschen verfolge, was Counter-Logic Gaming macht mit Power of Evil, also ja. Tristan Schral, ja. Weil halt deutscher Junge in USA. Ich finde es immer ganz cool, wenn deutsche Spieler auch mal so ein bisschen durchstarten. Deshalb mag ich auch Amazing. Also Maurice Stückeschneider finde ich ein super Kerl. Ich finde auch gut, was er bei Schalke jetzt macht, in Nachwuchsarbeit hier. Schon wieder so ein Thema, Schalke, Nachwuchsteam. Aber ansonsten, wie gesagt, Faker, bester Spieler of all time. Und es wird einen besseren irgendwann mal geben, aber noch ist er zusammen mit Bang so der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister geworden ist.
Ja. Ist Wolf nicht auch dreimal Weltmeister?
Bitte?
Wolf?
Ich glaube nur zweimal.
Der war nur zweimal?
Bang und Faker sind auf jeden Fall dreimal. Bei Wolf weiß ich es, ich muss ehrlich gesagt, weiß ich es gerade gar nicht.
Ich glaube, aber soweit ich weiß, vielleicht sind die Infos aber auch falsch, war Wolf eigentlich jedes Mal dabei. Ich glaube, Wolf und Bang, die waren doch auch da zusammen bei SKT seit 13. Genau. Ja, also ich habe da jetzt noch, ich meine, ich gucke noch nicht so lange die E-Sport in LoL, also ja, ich bin da nicht so lange mit dabei, aber so was ich mir in Replays angeguckt habe, so vergangene Casts habe ich viel geschaut, da war eigentlich immer Wolf und Bang waren da auf der Botlane unterwegs.
Okay, hatte ich nicht mehr im Kopf. Also
ja, vielleicht stimmt's auch nicht, ja. Vielleicht kann
wenn auch Wolf sein. Dabei ist, dann halt Wolf auch, aber trotzdem Faker ist halt der größte und der beste.
Oh, ohne jeglichen Zweifel.
Ja, cool, Mensch. Vielen, vielen Dank, dass du so uns Auskunft gegeben hast. War echt spannend, also vor allem für mich als E-Sport-Newbie. Ich glaube, ja, da war auf jeden Fall für Leo, der war so ein bisschen Fanboy, Herz ist auch wieder höher geschlagen, oder Leo?
Total, ja. Finde ich super.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank nochmal eben, dass du als Gast dabei warst. Und ich würde sagen, an die Zuhörer da draußen, danke auch fürs Dabeisein. Schreibt uns gerne irgendwie Feedback zur Folge, podcast@gamedings.de oder auch bei Twitter sind wir unterwegs unter Gamedings. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Alles klar. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.